Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bücher im Gespräch. Ich bin Katrin Trüstedt, ich bin hier am ZFL im Programmbereich Theoriegeschichte und ich spreche heute mit Oliver Precht, meinem geschätzten Kollegen, der ebenfalls in der Theoriegeschichte ist, über sein Buch Der rote Faden, Maurice Merleau-Ponty und die Politik der Wahrnehmung. Erschienen letztes Jahr 2023 im August Verlag. Hallo.
Hallo.
Du beginnst ja dein Buch mit der Frage, wo bin ich und wie viel Uhr ist es? Und das heißt auch mit der Emphase, das Denken sozusagen in der eigenen Situiertheit, in der eigenen Situation zu verorten. Und auch wenn dieses Buch ein Stück Theoriegeschichte ist, dann ist das ja auch ein theoretischer Entwurf eigenen Rechts. Also die Politik der Wahrnehmung, so würde ich das zumindest verstehen, ist auch ja ein theoretischer Vorschlag. Und mit diesem Einsatz im Hier und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum heute Hier und Jetzt Merleau-Ponty lesen? Und wie bist du dazu gekommen? Du setzt ja ein, auch mit der Klimakrise, mit sozusagen den Krisen, die uns in unserer heutigen Zeit beschäftigen und mit dem, was nach Bruno Latour die Modernisierungsfront ist, die eben zu dieser Klimakrise maßgeblich beigetragen hat, in der Trennung von Natur und Kultur. Ja, also sozusagen unsere Verflochtenheit mit der Natur wird sozusagen gekappt in dieser großen Illusion der Moderne, die sozusagen eine Revolution des Denkens braucht, ja, und wie du auch schreibst, eine Umwälzung aller politischen und gesellschaftlichen Institutionen. Und da stellt man sich eben die Frage, warum soll man sozusagen für unsere heutige politische Situation noch einmal diesen doch etwas in Vergessenheit geratenen, undogmatisch-marxistischen Denker Merleau-Ponty der Nachkriegszeit noch mal lesen, wo die Klimakrise nicht das Thema war, wo der Marxismus sozusagen das Thema war. Und der Marxismus ist ja für Latour eben Teil dieser Modernisierungsfront. Ja, also das heißt, warum Merleau-Ponty lesen und wie bist du dazu gekommen? Wie ist es zu diesem Buch gekommen?
Ja, vielen Dank. Das waren jetzt gleich eine ganze Reihe von Fragen. Aber ich nehme das mal so als einfach als Aufschlag und vielleicht fange ich damit an, ein bisschen was zu sagen dazu, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, beziehungsweise wie das Buch dann diese sicher auch ein bisschen eigenartige Form angenommen hat, die es jetzt eben hat. Also einerseits, wie du ja schon erwähnt hast, ist das Buch entstanden in dem Kontext der Theoriegeschichte, also in einem Forschungskontext hier am ZFL. Innerhalb dieses größeren, umfassenderen Forschungskontext mache ich hier seit einigen Jahren ein Forschungsprojekt, das heißt Marx in Frankreich, wo ich mich beschäftige mit der Art und Weise, wie französische Denker und Denkerinnen ungefähr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis dann in die 1990er Jahre auf ganz unterschiedliche Weisen Marx rezipiert haben oder auch manchmal ignoriert haben, daraus teilweise dann ganz neue Sachen entstanden sind und wie diese Rezeption von Marx oder diese sehr sozusagen kreative, eigenwillige Aufnahme von Marx wesentlich dazu beigetragen hat, wie sich Intellektuelle in Frankreich selbst verstanden haben, wie sie ihr Verhältnis zur Politik verstanden haben oder wie man jetzt sozusagen in meinem eigenen Sprachduktus eher sagen würde, wie sie daraus ihre eigene Politik entwickelt haben. Das ist sozusagen der eine Strang. Innerhalb dieses sozusagen ein bisschen größeren Forschungsprojekts steht der Merleau-Ponty dann relativ am Anfang. Ne? Also seine wichtigsten Jahre fallen ungefähr in die Zeit von 1943 bis eben zu seinem frühen Tod 1961. Der wäre sozusagen eigentlich ein zentraler Akteur für die erste Phase von dieser Marx-Rezeption, die ich mir dann anschaue in diesem Projekt. Also von dem her hatte ich sozusagen ein theoriegeschichtliches Interesse und wollte sichtbar machen, wieso Merleau-Ponty für diese ganze Entwicklung der französischen Theorie, die natürlich danach, nach seinem Tod noch viel weiter ging, zentral war und hatte deswegen natürlich auch schon von vornherein so einen gewissen Schwerpunkt auf der Frage, wie Merleau-Ponty eigentlich Marx liest. So, und darüber hinaus, wie du auch schon erwähnt hast, interessieren mich halt besonders aktuelle politische Fragen, aber sozusagen eher so die ganz großen Fragen, ne, wie zum Beispiel die Frage nach dem Klimawandel, die Frage nach dem Postfaktischen. Und zu diesen sozusagen sehr allgemeinen Fragen glaube ich, Er kann Merleau-Ponty besonders, ist ja besonders hilfreich, weil er sozusagen ein bisschen unkonventionelle Begriffe hat, mit denen man meiner Meinung nach da relativ viel anfangen kann, wenn man versuchen will, diese Fragen zu verstehen. Genau, und außerdem glaube ich auch, dass es bei Merleau-Ponty, unabhängig jetzt von einzelnen Begriffen die oder Gedanken, die für uns hilfreich sind, sowas gibt wie einen eigenen Stil von Politik zu machen und Politik zu denken, den man sozusagen unter Umständen in die Gegenwart retten könnte. Und das sind sozusagen meine zwei Hauptinteressen gewesen in diesem Buch, die aber vielleicht noch nicht ganz den doch ein bisschen eigenwilligen Charakter erklären, weil das Buch irgendwie ja so eine Mischung ist aus einer Einführung und dann aber auch doch schon sozusagen einer vielleicht ein bisschen anspruchsvolleren Interpretation von Merleau-Pontys Werk oder von seinem Denken. Und das ist ein bisschen daher gekommen, dass in Deutschland zumindest es eine ganze Reihe von Texten gibt, die noch gar nicht so richtig rezipiert wurden, weil die erst in den letzten 10 bis 20 Jahren überhaupt auf Französisch erschienen sind und ganz viele von denen auch noch gar nicht übersetzt wurden. Weil insbesondere diese Texte, die noch nicht übersetzt wurden, für mich eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, musste mein Buch auch so ein bisschen so einen einführenden Charakter annehmen für das deutschsprachige Publikum, ne? Weil man sozusagen gar nicht voraussetzen kann, dass irgendjemand außer sozusagen ein paar Spezialisten, die das dann eben schon auf Französisch gelesen haben, diese Texte überhaupt kennen. Genau, so aus dieser ganzen Konstellation ist dann dieses Buch entstanden, das ein bisschen eine Mischung ist aus einer vielleicht schon pointierten und auch vielleicht manchmal ein bisschen forcierten Interpretation davon, die aber gleichzeitig so ein bisschen erklärenden, einführenden Charakter hat.
Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Politik der Wahrnehmung. Also was kann man sich darunter vorstellen, was kann eine Politik der Wahrnehmung sein und welche Rolle spielt die Philosophie oder die Theorie dabei? Wir haben ja gerade hier am ZFL das Jahresthema Aktivismus und Wissenschaft und das ist ja auch generell aktuell ein sehr großes Thema, ein sehr viel diskutiertes Thema, also die Rolle der Theorie im Aktivismus, die Rolle auch der Naturwissenschaften, jetzt zum Beispiel im Aktivismus gegen den Klimawandel, aber auch die Rolle der Universitäten in den aktuellen politischen Geschehnissen. Und ja, wie verhält sich Merleau-Ponty dazu? Denn natürlich zu seiner Zeit war das auch eine Frage, die sehr heiß diskutiert wurde. Ne, also mit Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und anderen, mit denen er auch das Zeitschriftenprojekt Les Temps Modernes vorangebracht hat, hat er sich ja auch viel darüber auseinandergesetzt, über genau diese Rolle der Intellektuellen im politischen Geschehen. Deswegen nochmal die Frage, was ist eine Politik der Wahrnehmung und welche Rolle spielt die Philosophie bzw. die Theorie?
Also dazu müssten wir eigentlich erstmal ein paar Begriffe voneinander unterscheiden. Das können wir wahrscheinlich jetzt hier in diesem Rahmen gar nicht richtig machen. Die ersten Begriffe, die man unterscheiden müsste, wären wahrscheinlich Philosophie und Wissenschaft und Theorie, denn das ist alles nicht unbedingt dasselbe für Merleau-Ponty. Also es gibt einen sehr starken Begriff von Philosophie bei ihm, der was durchaus anderes meint als Wissenschaft. Und aus diesem Begriff von Philosophie folgen dann auch ganz unterschiedliche Sachen für das Verhältnis zu Aktivismus, zu Politik, als das aus seiner Sicht zumindest für Wissenschaft der Fall wäre. Ich habe ja in diesem Buch jetzt relativ stark auf diesen Philosophiebegriff von ihm abgehoben. Und ich glaube, wenn man das Buch liest, zeigt sich auch relativ deutlich, dass dieser Begriff von Philosophie schon relativ weit entfernt ist von dem klassischen Begriff von Philosophie. Also Philosophie beschäftigt sich für Merleau-Ponty gerade nicht mehr mit irgendwie zeit- und ortlosen Fragen, mit ewigen Fragen oder sowas, sondern die ist ganz wesentlich damit beschäftigt, ihre eigene Situation zu verstehen, die eigene Zeit zu verstehen. Und es gibt für Merleau-Ponty quasi gar kein Denken, das unabhängig ist von dieser, wie ich das dann nenne, Situierung im Hier und Jetzt.
Aber gleichzeitig, wenn ich nochmal nachfragen darf, wehrt er sich ja gegenüber Sartres Idee von Engagement. Ne? Also sozusagen bei Sartre, das kennen wir aus In was ist Literatur, heißt es, dass sich eben der Schriftsteller als entschlossener Wille immer und überall ganz und gar in seinen Werken engagieren muss. Und dagegen wendet sich ja Merleau-Ponty wiederum.
Genau, also sozusagen für Sartre, das wäre der Vorwurf, den Merleau-Ponty dann Anfang der 1950er Jahre an Sartre richtet. Der Kontext ist dann ist kurz nach dem Ausbruch des Koreakrieges. Der Kalte Krieg beginnt sozusagen so richtig kalt zu werden. Und Sartre 1952 positioniert sich dann. Es geht dann um eine bestimmte, relativ spezifische französische Affäre als ein ein wichtiger amerikanischer General Paris besucht, gibt es Proteste und einer der Führer der kommunistischen Partei wird dann eben verhaftet. Das ist ein großer Skandal und im Zuge dieses Skandals positioniert sich dann Sartre, solidarisiert sich Sartre dann mit der kommunistischen Partei. Und der Vorwurf von Merleau-Ponty an Sartre, es kommt dann in Folge dieser sozusagen Solidarisierung zum Bruch zwischen den beiden. Der Vorwurf von Merleau-Ponty an Sartre ist aber nicht, dass er sozusagen zu politisch wäre, sondern der Vorwurf ist, dass er keine kohärente, durchdachte Politik hat. Dass er sozusagen sich mitreißen lässt von einzelnen Situationen, sich in jeder Situation immer wieder neu positioniert, als wäre sozusagen jede neue Situation völlig unverbunden mit allen vorherigen Situationen. Und sein Vorwurf an Sartre ist eigentlich eher, dass er keine konsequente Reflexion über die Politik hat, über sozusagen das große Geschehen der Politik und deswegen immer nur punktuelle politische Einsätze zustande bringt und keine sozusagen große Linie entwerfen kann, der sein politisches Handeln und sein politisches Denken folgt. Und damit wäre man vielleicht eher wieder bei dem Begriff einer Politik der Wahrnehmung. Das ist sozusagen ein bisschen ein Begriff, den ich selbst ins Spiel gebracht habe. Merleau-Ponty spricht aber selbst immer an mehreren Stellen von der Politik des Verstandes und von der Politik der Vernunft, von der er sich jeweils abgrenzen will. Deswegen ist dieser Begriff der Politik der Wahrnehmung auch irgendwie nahegelegt bei ihm. Wenn man versuchen will zu fassen, was das ist, eine Politik der Wahrnehmung, würde ich es versuchen so zu formulieren, das ist eine Politik, ein bestimmter Politikstil, der wirklich dem Projekt der Philosophie entspringt. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Parteinahme für irgendwelche politischen Projekte, die irgendwo schon geschehen, sondern es ist sozusagen ein genuiner Politikstil, der sich aus sowas wie Theorie oder Philosophie und deren Engagement in der Welt konstruieren lässt.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den Titel zurückkommen, der rote Faden. Da scheint es ja mehrere Ebenen zu geben. Also du holst das ab bei Goethe, von Goethes Wahlverwandtschaften, wo dieses Motiv von dem roten Faden popularisiert wurde. Und da hören wir von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke, Zitat, sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herausfinden kann, ohne alles aufzulösen und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, dass sie der Krone gehören. Man denkt ja bei einem roten Faden gerne an einen linearen Faden und hier ist es eben eine Verwebung, also es ist etwas gesponnen und das ist ja auch ein ganz wichtiges Motiv, was du bei Merleau-Ponty herausarbeitest. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, das passiert auf mehreren Ebenen. Es gibt den roten Faden der Geschichte, den zwischen Natur und Kultur. Aber Rot, die Farbe Rot spielt eben auch für diese Wahrnehmung eine wichtige Rolle und hat natürlich auch eine politische Konnotation. Ja, und dann habe ich eben auch den Eindruck, du machst selber auch in diesem Buch sozusagen einen roten Faden kenntlich in dem Werk von Maurice Merleau-Ponty. Ja, vielleicht kannst du zu dem Titel noch mal was sagen.
Genau, also eine der Hauptthesen von dem Buch ist, dass es in Merleau-Pontys Werk, das ja leider sehr abrupt geendet ist, 1961, ne, er war gerade dabei, seine zwei großen Hauptwerke zu schreiben, die dann leider nie vollendet wurden, aber dass es in diesem Werk, in dieser Entwicklung über ungefähr etwa 20 Jahre hinweg keinen Bruch gab. Also man kann sagen, es gibt zwar drei relativ unterschiedliche Phasen, ne? Die erste Phase ist sozusagen, was man normalerweise die phänomenologische Phase nennt. Da ist auch sein berühmtestes Buch entstanden, die Phänomenologie der Wahrnehmung. Dann gibt es eine Phase Mitte der 50er Jahre oder Anfang der 50er Jahre bis Mitte der 50er Jahre, in der er sich sehr intensiv explizit mit politischen Fragen beschäftigt, mit den Begriffen Struktur und Institution sehr intensiv beschäftigt. Und dann gibt es eine dritte Phase, so wird das zumindest in der Literatur meistens dargestellt, in der er sich mit so ontologischen Fragen beschäftigt. Und für mich war ganz wichtig zu zeigen, dass es zwischen diesen unterschiedlichen Phasen keinen Bruch gibt, sondern dass es sich eigentlich um dasselbe Projekt handelt und dass er nur in diesen verschiedenen Phasen unterschiedliche Schwerpunkte legt. Aber das ist relativ kohärent eigentlich alles, dass man das relativ kohärent zusammendenken kann. Und dann habe ich natürlich überlegt, wie ich das zeigen kann und wie ich sozusagen einen roten Faden finden kann. Und irgendwie ist es ein ganz schöner Zufall vielleicht ist es aber auch kein Zufall, dass eines der Motive, das sich wirklich durch diese Entwicklung der 20 Jahre oder über 20 Jahre durchzieht, eben die Farbe Rot ist. Also ist mein roter Faden in diesem Buch halt die Farbe Rot geworden. Und an diesen Reflexionen über die Farbe Rot, also es ist sozusagen so, dass in den letzten 200 Jahren etwa der Philosophie der Wahrnehmung die Farbe Rot immer wieder als Beispiel gedient hat, um zu erklären, was passiert, wenn wir bestimmte Wahrnehmungsprozesse durchlaufen. Und in der Regel wurde die Farbe Rot als Beispiel dafür herangezogen, dass sich Wahrnehmung eigentlich aus sowas wie so Wahrnehmungsatomen zusammensetzt. Ne? Also man kann sozusagen wie so einen Rotpunkt wahrnehmen oder auch nicht, und daraus kann sich dann die ganze Wahrnehmung so aufbauen. Und Merleau-Ponty nimmt dann diese Farbe Rot, nimmt dieses Motiv der Farbe Rot auf, um eben das genaue Gegenteil zu zeigen. Er sagt halt, nein, wenn wir was Rotes sehen, dann sehen wir immer schon eine Gesamtheit der Wahrnehmung. Wenn wir zum Beispiel einen roten Gegenstand, sagen wir mal eine rote Fahne sehen, dann sehen wir nicht erst irgendwelche Punkte, die dann durch irgendwelche komischen Operationen in unserem Gehirn, in unserem Verstand zusammengesetzt werden, sondern wir sehen immer schon eine ganze Welt. Wir sehen aber auch schon die ganze Kulturgeschichte, die in dieser Welt mit impliziert ist. Ne? Mit der roten Fahne würden wir dann auch schon mitsehen, auch wenn implizit, die Geschichte der Revolution und ganz viele andere Dinge. Also er dreht sozusagen dieses Motiv eigentlich um das genaue Gegenteil zu zeigen, nämlich, dass jede Wahrnehmung immer schon eine Verflechtung ist von der Geschichte, in der wir existieren, von sprachlichen Strukturen, in denen wir existieren, von kulturellen Strukturen, in denen wir existieren und sogar auch von den mehr oder weniger ausgesprochenen Verbindungen, die unsere Kultur zu ganz vielen anderen Kulturen unterhält und so weiter und so fort. Ohnehin, das kommt ja auch in diesem Kapitel über den roten Faden vor, könnte man, glaube ich, sagen, dass der Hauptbegriff von Merleau-Pontys Denken eigentlich der Begriff der Verflechtung ist. Das, auch das wiederum ein Grund dafür, dass dieses Motiv des Fadens ganz passend ist, um sozusagen einmal, das, was ich, wie ich das in einem Kapitel versucht habe, so einen Durchgang durch sein ganzes Denken zu machen.
Genau, und eine eben dieser Verflechtungen, das hatten wir ja schon am Anfang, ist eben auch die zwischen Natur und Kultur. Und das ist ja eben auch für den Einsatz sozusagen heute in Zeiten der Klimakrise zentral. Und diese Verflechtung von Natur und Kultur, die Merleau-Ponty stark macht, geht eben auch davon aus, dass mit dir und mit Iris Dermann auch gesprochen, das natürlich und das kulturell Genannte aus demselben Polymorphismus des wilden Seins hervorgehen. Und erst in dieser Verflechtung mit dem menschlichen Handeln erscheint aber dann auch sozusagen so etwas wie ein Eigensinn der Natur. Und ich wollte da aber nochmal nachfragen, denn an vielen Stellen taucht es eben dann doch auf, dass das aber eigentlich nur für die Welt der Menschen gilt. Es gibt dann diese Abgrenzung sozusagen zu der Welt der Tiere, und das habe ich ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Einerseits ist dieser starke Emphase auf die Verflechtung und andererseits aber ja, scheint diese Verflechtung selbst wiederum nur für die Welt der Menschen zu gelten und nicht für die der Tiere. Wie geht das zusammen?
Also wenn man über die Verflechtung von Natur und Kultur jetzt ausgehend von Merleau-Ponty nachdenkt, landet man ja relativ schnell bei dem Begriff des Leibes. Also der Leib ist sozusagen was anderes als ein physikalischer Körper, der menschliche Leib. Der ist der Ort, an dem diese Verflechtung geschieht. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass aus der Perspektive von Merleau-Ponty relativ schwer zu sehen ist, wie man etwas Ähnliches von Tieren behaupten könnte. Er war der Meinung, das war aber auch die verbreitete Meinung noch zu dieser Zeit, dass Tiere im Grunde genommen nicht über diese Dimension von Kultur verfügen können, die wir ihnen heute vielleicht eher zuschreiben würden. Trotzdem lässt sich aber, glaube ich, kann man auch ausgehend von Merleau-Pontys expliziten Aussagen sicherlich sagen, dass die Begegnung mit Tieren genauso wie die Begegnung mit anderen Menschen ganz wesentlich dazu beiträgt, wie sich unser Leib ausbildet. Aber wie gesagt, der Leib ist nicht einfach der Körper, sondern ist vielleicht eher sowas wie die Gesamtheit unserer Verhaltensweisen oder das Gesamtverhalten von uns. Ne? Und das heißt, Leiblichkeit ist etwas, das sich im Lauf der Geschichte, also sowohl der Menschheitsgeschichte als auch der individuellen Geschichte ausbildet. Und das bildet sich auf jeden Fall im Kontakt und in der Begegnung auch mit Tieren, natürlich auch mit Pflanzen aus. Und von dem her gibt es auf jeden Fall eine Verflechtung mit Tieren und Pflanzen, so wie es eine Verflechtung mit allen sozusagen von uns natürlich genannten Dingen gibt. Aber diese andere Idee, die ja natürlich heute viel diskutiert wird, dass Tiere in einem sehr anspruchsvollen Sinn auch Agency haben, was ja sozusagen in den heutigen Diskussionen über Animismus sehr wichtig ist, im Grunde genommen auch über eine Art Kultur verfügen können. Das sehe ich bei Merleau-Ponty ehrlich gesagt nicht so. Man muss natürlich auch sehen, dass Merleau-Ponty wie alle ein Kind seiner Zeit war. Man findet zum Beispiel auch bei ihm sehr wenig Reflexionen über sozusagen den geschlechtlichen oder Gender-Aspekt dieser Leiblichkeit. Das ist sogar noch ein bisschen verwunderlicher, ne? weil er ja eigentlich mit Simone de Beauvoir auch befreundet war, diese Sachen auch aufmerksam gelesen hat, aber irgendwie, warum auch immer, darüber kann man nur spekulieren, findet man dazu sehr wenig bei ihm. Mit den Tieren verhält es sich, glaube ich, auch ein bisschen so.
Ja, aber es ist ja auch ganz in seinem Sinne. Er machte ja immer die Notwendigkeit der Selbstkritik, auch der Philosophie stark. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz in seinem Sinne, auch darauf hinzuweisen, wo es Leerstellen vielleicht gibt. Wie würdest du den Stil von Merleau-Ponty beschreiben und welche Rolle spielt Stil überhaupt? Also einerseits ein geschriebener Stil, ein Stil der Sprache, aber eben auch ein Stil der Politik. Du hast es ja vorhin schon genannt. Welche Rolle spielt Stil für Merleau-Ponty in diesem größeren Sinne? Und du nennst auch seine Auseinandersetzung mit Proust, wo ja sozusagen die Sprache einerseits eben ein System ist mit Saussure, ne, eine Institution, aber eben auch eine schöpferische Seite hat. Und das ist eben hauptsächlich oder bevorzugt die der Literatur, die sozusagen das Aufbrechende, das Instituierende statt das Instituierte der Sprache sein kann. Ja, und wie verhält sich sozusagen Merleau-Pontys eigener Stil dazu? Einerseits und andererseits, wie würdest du deinen eigenen Stil charakterisieren in diesem Buch? Ne? Also was ist das für ein Buch? Du hast ja schon vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Ja, und ich selbst kann nicht anders als das als eine bestimmte Art der Fürsprache zu sehen, denn das war der letzte Podcast, den wir hier zusammen gemacht haben. Da ging es um Fürsprache und Stellvertretung und wer kann für wen sprechen. Und ja, ich lese das als ein Gestus der Fürsprache, auch mit den verschiedenen Ambivalenzen, die damit einhergehen. Ja, würdest du das auch so sehen? Könntest du dich dem anschließen?
Also vielleicht fange ich mit der Fürsprache an. Ich glaube, dass auf jeden Fall kann man das so interpretieren, dass ich in dem Buch behaupte oder zumindest so schreibe, als ob ich den Geist von Merleau-Pontys Denken verinnerlicht hätte oder seinen Stil verinnerlicht hätte und deswegen sozusagen auch relativ eigenständig das so entwickeln kann. Das ist natürlich immer ein bisschen eine narzisstische Sache. Ne? Also man behauptet das, auch wenn man das nicht so explizit hinschreibt. Und man kann diesem sozusagen vielleicht auf den ersten Blick etwas undistanzierten Umgang mit Merleau-Pontys Denken, mit seinen Texten, ein bisschen romantisch finden. Aber ich glaube, mein Versuch war eher damit ein Problem explizit zu machen, dass eigentlich alle Interpretationen haben. Ich glaube nämlich, dass jeder Versuch, sich so einem Denker oder so einer Denkerin wie Merleau-Ponty anzunähern, muss sich Gedanken über den Stil und über die Politik machen, die diese DenkerInnen mit ihren Texten verfolgen, und muss sich auch Gedanken machen über den eigenen Stil und die eigene Politik, die man in der Interpretation dieser Texte verfolgt. Und ich glaube, dass ich das eigentlich relativ offen lege, was ich da will, und auch relativ offen lege, dass es sich um einen Zugriff handelt, ne, auf diesen Text. Und ich bin mir nicht sicher, ob immer diese in der akademischen Welt natürlich sehr gängigen, distanzierenden Gesten nicht eigentlich nur Vorsichtsmaßnahmen sind, hinter deren sagen Schutzschild man dann umso mehr seine verdeckte Agenda versucht durchzubringen. Ich glaube, auch viele Interpretationen verschleiern diese doppelte politische Involviertheit oder sind sich dessen gar nicht bewusst. Aber ich glaube, eine uneingestandene oder verschleierte Politik ist immer noch eine Politik. Und die Frage ist nur, ob das dann eine bessere Politik ist. Ich würde natürlich sagen, wahrscheinlich nicht. Und gerade Merleau-Ponty hat ja eben auch gezeigt, darum geht es auch relativ viel in dem Buch, dass es keinen Standpunkt der Standpunktlosigkeit geben kann. Also sozusagen dieser bisschen affirmative, vielleicht auch ein bisschen selbstgerechte Stil ist eigentlich ein Versuch, dieses grundsätzliche Problem nach außen zu kehren und das sozusagen offen zu legen.
Ja, und es ist ja auch, also auch eine verschleierte Fürsprache ist eine Fürsprache, und es ist in dem Sinne, im besten Sinne, eine Art der Fürsprache, weil es eben einerseits Merleau-Ponty eine Stimme gibt in der heutigen Situation und andererseits natürlich ausgehend von deiner eigenen Situation, von deinen eigenen Fragen und von deinem eigenen Stil.
Ja, genau. Und ich glaube, man kann ja auch, es kommt ja auch immer darauf an, über wen man schreibt. Also wenn man jetzt heute ein philosophisches Buch über Hegel schreibt, dann geht man eben auch davon aus, dass das die Leserschaft dann eben auch kennt. Dieses Fürsprechen hatte natürlich auch was damit zu tun, dass Merleau-Ponty und gerade dieser sozusagen mehr politische Merleau-Ponty, der mich besonders interessiert, auch in Vergessenheit geraten ist. Das heißt, es macht auch nicht so furchtbar viel Sinn, wenn ich jetzt eine kritische Studie über sein politisches Denken schreibe, das überhaupt niemand kennt, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, diese meiner Meinung nach sehr interessanten Gedanken, diese sehr interessante Grundhaltung auch zu Politik erstmal wieder ins Spiel zu bringen. Und dazu muss man das natürlich auch zu einem gewissen Grad affirmieren können.
Genau, und damit würde ich gern nochmal die Frage nach der Situiertheit stellen, die du jetzt auch schon öfter aufgebracht hast, und der Wichtigkeit dieser Situiertheit des eigenen Denkens. Da gibt es dieses schöne Zitat von Merleau-Ponty: Dieser Hegel vom Ende hat alles begriffen, außer seiner eigenen historischen Situation. Und das könnte direkt von heute sein, finde ich, so ein Zitat. Und da würde ich nochmal fragen, würdest du da Merleau-Ponty auch für die aktuellen Debatten und auch Forderungen, die Situiertheit des eigenen Wissens und Denkens und Sprechens in den Vordergrund zu stellen, würdest du ihn dafür auch fruchtbar machen wollen? Also das ist ja auch ein Vorwurf, ne, den Spivak in den 80ern, Deleuze und Foucault gemacht hat, dass sie eben ihre eigene Situiertheit nicht reflektiert haben. Und da könnte man ja sagen, Merleau-Ponty ist sozusagen da tatsächlich auch seiner Zeit voraus auf gewisse Weise.
Ja, genau. Also das, was ich versucht habe in dem Buch herauszuarbeiten, was ich denke, was für heute relevant ist, was ich dann Politik der Wahrnehmung genannt habe, sind gerade nicht unbedingt seine politischen Positionen, auch nicht seine unmittelbaren Einlassungen zu irgendwelchen politischen Ereignissen. Das hat er ja auch viel gemacht. Da kann man natürlich dann rückblickend auch immer sagen, das würde ich jetzt heute so nicht mehr sagen. Das finde ich aber auch nicht so furchtbar interessant. Also ich meine, wie genau er sich jetzt 1952 zur Kommunistischen Partei in Frankreich positioniert hat, ist für uns nicht besonders relevant. Können wir auch rückblickend irgendwie immer nur auf eine sehr selbstgerechte Weise, glaube ich, beurteilen. Was aber interessant ist, ist sozusagen eher die Haltung seines Denkens zu Politik und zu Gegenwart überhaupt. Nämlich sein Versuch, jederzeit alle politischen Prinzipien, alle politischen Strategien und aber auch alle seine begrifflichen Konstruktionen wirklich wieder hinterfragen zu lassen. Also es ist eigentlich eine Form von ganz radikaler Selbstkritik, die, so wie eigentlich meiner Meinung nach jede radikale Selbstkritik, am Schluss in die Offenheit gegenüber oder eigentlich eine Kritikfähigkeit mündet, sich von anderen Menschen, auch vielleicht von anderen Kulturen, aber eben auch von den unvorhersehbaren Entwicklungen der Politik in Frage stellen zu lassen. Und das ist sozusagen die, für Merleau-Ponty, glaube ich, die höchste Form von Selbstkritik, ist eigentlich diese Offenheit gegenüber dem unvorhersehbaren Geschehen oder vor den unvorhersehbaren Begegnungen mit anderen. Ich glaube, von dieser politischen Haltung kann man, glaube ich, heute noch sehr viel lernen. Du hast ja auch vorhin noch nach dem Stil von seinem Denken gefragt, das hatte ich auch noch gar nicht so richtig beantwortet. Ohne jetzt sozusagen in die philosophischen Details zu gehen, kann man so ein bisschen von außen betrachtet sicherlich sagen, dass sein Stil sehr vorsichtig ist. Sowohl sein Stil des Denkens, also es wird oft über ihn gesagt, dass was auch das Lesen seiner Texte oft sehr anstrengend macht, dass er eigentlich über hunderte Seiten dann sagt, es ist weder das noch das. Und es gibt so ein ganz langsames sich vortasten, als auch sein Stil in der Politik, der oft erstmal versucht, die Sachen zu durchschauen, der oft abwartend ist, um nicht sofort immer in jeder Situation bereit ist, sich unmittelbar zu positionieren, vor allem nicht in Bezug auf Parteipolitik zum Beispiel. Und ich glaube, dass diese Vorsicht und sozusagen dieses Aushalten oder sogar Kultivieren von Ambiguität was ist, von dem man heute noch ziemlich viel lernen kann. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass es sozusagen immer nur ein sich raushalten wäre, sondern er ist ja trotzdem jemand, der sehr darauf beharrt, dass man sich in bestimmten Situationen unbedingt und unmissverständlich positionieren muss. Aber trotzdem muss man nicht immer, wenn die politische Situation es gerade von einem zu verlangen scheint, diesen oftmals falschen Alternativen anheimfallen. Ne? Also sozusagen im Kalten Krieg kann man sich das ja leicht vorstellen. Ne? Man musste dann entweder Kommunist sein oder man musste Antikommunist sein und musste nicht nur so handeln, sondern eben auch so denken. Und dem hat er sich halt oft verweigert und hat dadurch irgendwie sehr viel hellsichtigere Urteile oft gehabt als seine Zeitgenossen. Und davon kann man vielleicht wirklich was auch für die Gegenwart noch mitnehmen.
Ja, diese Ambiguitätstoleranz sozusagen, die ist natürlich auch in den ganzen sehr polarisierten Debatten heute eher selten anzutreffen. Und um nochmal auf Latour zum Schluss zurückzukommen, du schließt mit einem Text von Latour, den er kurz vor seinem Tod mit Nikolai Schulz zusammen verfasst hat, zur Entstehung einer ökologischen Klasse, wo du sozusagen andeutest, dass er da seine bisherige aufklärerisch-pädagogische Haltung eigentlich in Frage stellt. Und das ist ja sozusagen ein Einsatz, den du generell mit Merleau-Ponty auch gegenüber einem Denker wie Latour machst, der eben eigentlich genau diese Selbstinfragestellung sehr wenig blicken lässt. Und ja, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal auf die Anfangsfrage, können wir da nochmal zurückkommen, was wir mit Merleau-Ponty angesichts der heutigen Zeit, was eine Politik der Wahrnehmung da sein könnte?
Ja, also bei Latour, deswegen fange ich mit Latour an und ende dann auch mit Latour in diesem Buch. Bei Latour gibt es erstmal viele Ähnlichkeiten zu Merleau-Ponty. Latour selbst würde das natürlich ungern zugeben. Dennoch ist es der Fall, meiner Meinung nach. Latour hat immer so eine Vorstellung davon, dass wir, also sozusagen die ganze moderne Philosophie und deswegen, weil diese Philosophie so einflussreich war, zu einem gewissen Grad auch die ganze moderne Kultur, die ganze Weise, wie wir sozusagen Politik machen, unsere Gesellschaft organisieren, irgendwie komplett in der Illusion gefangen ist, nämlich in der Illusion der Trennung von Natur und Kultur. Ist natürlich jetzt sehr runtergebrochen, aber so kann man das vielleicht halbwegs fair runterbrechen. Und auch bei Merleau-Ponty gibt es diese Vorstellung, dass die Moderne sehr stark beherrscht ist von so einem trennenden Denken. Aber gleichzeitig kann Merleau-Ponty auch in dieser Frage viel stärker die Ambiguität der Moderne aushalten. Also er versucht viel mehr zu zeigen, dass die Moderne noch ganz andere Dinge auch bereithält, als nur diese sozusagen etwas immer gleiche starre Trennung von Natur und Kultur, sondern versucht eben in der Moderne auch ganz andere Tendenzen aufzuspüren. Das führt dann am Schluss dazu, dass, während man bei Bruno Latour das immer ein bisschen unbefriedigende Gefühl hat, dass die ganze Moderne eigentlich eine einzige Illusion ist und dass es aber dann einen Denker gibt, nämlich natürlich Latour selbst, der diese ganze Illusion durchschaut hat und der dann endlich durch die eine große Revolution des Denkens, die er selbst verkörpert, uns ermöglicht, aus diesem Luftschloss der Moderne endlich auszubrechen. Das hat irgendwie nicht nur so narzisstische Züge, sondern das führt eben auch zu einer irgendwie merkwürdigen Politik, weil in diesem monolithischen Block der Moderne im Grunde genommen gar kein Anknüpfungspunkt mehr ist, an dem wir sozusagen in der Politik anknüpfen können. Und bei Merleau-Ponty ist das, glaube ich, ganz anders. Der versucht eben die Moderne, und damit meine ich jetzt nicht nur philosophische Theorien, sondern auch die ganzen gesellschaftlichen und politischen Institutionen, die daraus hervorgegangen sind, immer viel ambivalenter zu begreifen. Und deswegen kann er aber auch viel leichter an bestimmte Strömungen, die schon in der Moderne existieren, anknüpfen. Zum Beispiel könnte man eben, und das machen ja auch jetzt heute gerade viele Denker versuchen das ja, kann man auch versuchen, die marxistischen Traditionen zu reformieren, sodass die sozusagen in der Lage sind, ihre eigene Unterscheidung von Natur und Kultur zu hinterfragen. Und man kann dann vielleicht auch an diese Traditionen anknüpfen. Die Frage ist nämlich, wenn man an nichts anknüpfen kann, wie kann man dann jemals eine wirklich wirkmächtige politische Kraft werden, die sozusagen diesen ja sehr dringenden Problemen, woran ja Latour auch immer wieder erinnert, dass die sehr dringend sind und sehr schnell angegangen werden müssen und auch in einem sehr großen Maßstab angegangen werden müssen, wie man denen eigentlich begegnen kann, wenn im Grunde genommen alles, was wir haben, eine reine Illusion ist.
Ja, vielen Dank, Oliver, für dieses schöne Gespräch über Maurice Merleau-Ponty und die Politik der Wahrnehmung.
Vielen Dank dir.